Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im ersten Quartal 2016. Für Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Thomas Atkins. Bitte schön.
So, schon guten Morgen von meiner Seite und herzlich willkommen. Wie immer, zum ersten Quartal wird unsere CFO, Dieter Wemmer, durch die Ergebnisse führen und danach für Ihre Fragen zur Verfügung stellen. Und bitte notieren Sie, wir haben bis ungefähr 8.25 Uhr Zeit für Ihre Fragen nach die Ergebnisse.
Ja, vielen Dank und auch guten Morgen von meiner Seite. Da wir heute Morgen etwas weniger Zeit haben, werde ich nicht durch die gesamte Präsentation durchgehen, sondern ich möchte Ihnen genügend Raum für Fragen einräumen und werde darum mich auf einige wenige Punkte begnügen. Ich hoffe, Sie haben Gelegenheit gehabt, die Präsentation sich aus dem Internet herunterzuladen oder zumindest auf Ihrem Bildschirm zu öffnen. Die erste Seite der Präsentation zeigt jetzt quartärlich, wo wir stehen in Relation zu unseren Ambitionen der Renewal Agenda bis 2018. Klar ist, dass wir mit dem hohen Reingewinn des ersten Quartals von fast 2,2 Milliarden Euro, das war ja auch dann der Grund, eine Ad-Hoc-Mitteilung letzte Woche auszusenden, weil wir 40% oberhalb der durchschnittlichen Analystenschätzung für das Quartal von 1,5 Milliarden lagen. Damit startet natürlich jetzt auf Quartalsbasis der Earnings per Share Growth sehr hoch. Ich würde das aber mehr sehen, dass das ein guter Start ist, um über die darauf folgenden 11 Quartale dann über 12 Quartale auf den Durchschnitt von 5% zu kommen. Es ist also nicht, dass wir unser Ziel nach oben korrigieren wollen. Dementsprechend ist natürlich der Return on Equity für die Gruppe gut gestartet. Das Combined Ratio mit 93,3% im ersten Quartal, werde ich gleich noch auf die Hintergründe eingehen, liegt unterhalb unserer Zielmarke von 94. Im Neugeschäft Leben mit 2,5% New Business Marge sind wir nicht ganz auf unseren 3%, aber liegen deutlich höher als vor einem Jahr, wo wir einen Prozentpunkt weniger hatten. Alles in allem ein sehr guter Start ins Jahr und ich würde gerne auf die Seite 5 dann in genauer eingehen und die Seite 5 dann benutzen, um Ihnen, glaube ich, das Quartalsergebnis etwas näher zu bringen. Wir mit 2,75 Milliarden, 100 Millionen weniger operatives Ergebnis als vor einem Jahr. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit diesem Start ins Jahr. Wir haben zwar aus dem P&C-Geschäft, was plus 155 Millionen beigetragen hat, das liegt daran, dass wir sehr wenig naturgefahrengetriebene Schäden hatten. Wir hatten 20 Millionen Euro Katastrophenschäden. Das ist natürlich weit unterhalb von dem, was wir in einem Quartal erwarten. Insofern ist das Plus daher getrieben. Im Lebensbereich das Minus sehe ich nicht als Minus. Wir haben deutlich weniger realisierte Kursgewinne als vor einem Jahr, wo wir auch festverzinsliche Portfolios umgeschichtet haben, also in den ersten Monaten des Jahres 2015 wegen der stark fallenden Zinsen, um eben unsere Solvenz risikotechnisch managen zu können. Das haben wir dieses Jahr deutlich weniger gemacht. Insofern sind die zugrunde liegenden Zahlen in Leben nicht schlechter und wir haben auch im Lebenssegment im ersten Quartal 82 Millionen nochmal operative Abschreibung für Korea gebucht. Insofern, wenn ich diese Einmaleffekte rausnehme, liegt Leben eher leicht höher als im Vorjahr und das zeigt, dass wir trotz dieses schwierigen Marktumfeldes mit unserem Mixed Change in Leben und wie wir Leben managen, uns dauerhaft sehr gut positionieren können. Asset Management ist nach den fortgesetzten Quartalen von Abflüssen in dem verwalteten Vermögen ist die Zahl runter. Liegt auch daran, dass wir mehr auch im Mix etwas stärker bei den Fees verloren haben. Das heißt, die Fees pro verwaltetes Vermögen sind niedriger als im Vorjahr, weil die Abflüsse eben mehr den Retail-Bereich betroffen haben als den institutionellen. Auch ist der Dollar wieder auf Schwächelkurs, weil insofern hat uns der Dollar in diesem Quartal nicht geholfen, sondern der Dollar hat eher gegen uns gespielt. Das Corporate-Segment, wo alles mehr die Holding und übrigen Dinge drin sind, ist vergleichbar zum Vorjahr. Also alles in allem sehe ich das Ergebnis, das operative Ergebnis auf Vorjahrsniveau. Der Umsatz, 6,4% niedriger als im Vorjahr. 1% davon sind Währungsverluste, so dass wir mit 5% Rückgang insgesamt im Volumen zurechtkommen müssen. Schauen wir auf die einzelnen zugrunde liegenden Segmente. So weist das Property Casualty Segment ein internes Wachstum von 2,7% aus. 1% kommt aus positiven Preisänderungen, 1,7% aus Volumenwachstum und diese 3% langfristiger zugrunde liegendes Wachstum ist unsere strategische Zielgröße. Das heißt, das Segment liegt vollkommen auf Kurs im Wachstum. Im Leben haben wir eigentlich auch das erreicht, was wir wollen. Wir wollen deutlich weniger das klassische traditionelle Geschäft mit den langen Garantien. Wir können dann, sicher wird es dazu noch Fragen gleich geben, da können wir da näher drauf eingehen. Wir wachsen wunderbar weiter in dem Geschäft, was wir gerne zeichnen. Wir haben hervorragendes Umsatzwachstum in Deutschland in dem Bereich. Wir haben in den USA ein wirklich starkes Quartal mit guten Neugeschäftsmargen gehabt. Und insofern sind wir sehr zufrieden, was wir im Leben sehen. Ich würde dem sogar die Note sehr gut verleihen, was wir zurzeit in Leben operativ machen. Asset Management, habe ich schon erwähnt, ist der Umsatz dann auch fast zweistellig zurückgegangen, was klar ist aus dem Rückgang, den ich eben schon beschrieben habe. So, woher kommt der hohe Reingewinn von 2,2 Milliarden? Gut, das ist zum einen das sehr gute operative Ergebnis, ungefähr auf Vorjahrsniveau. Und dann haben wir einige zusätzliche aus dem Corporate Segment realisierte Kursgewinne. Ein Großteil dieser Verkäufe haben wir schon im letzten Jahr getätigt, als die Börsen noch deutlich freundlicher waren. Und das waren sogenannte Vorwärtsverkäufe. Das heißt, buchhaltungstechnisch wird der Kauf erst verbucht, wenn der Käufer gezahlt hat. Und das war im ersten Quartal 16. Das hilft uns sicher auch, unsere Solvenz zu managen, wenn man Aktien bei guten Kursen verkauft und nicht wartet, bis die Kurse verfallen sind. Und insgesamt sehe ich das für einen guten Start. Was für diese Aktienpakete auch gilt, ist, dass die Verkäufe steuerfrei sind. Deswegen wird im ersten Quartal, können Sie sehen, dass unser Steuersatz nur 24% war. Das ist jetzt die Allianz fängt jetzt nicht an, irgendwelche wilden Steuerkonstruktionen zu konstruieren, sondern das ist ganz, ganz normaler Unterschied zwischen Besteuerung von operativen Ergebnissen und Kursgewinnen Aktienpaketen. Und dann würde ich vielleicht noch zwei Minuten auf unserem Eigenkapital und der Solvenz verbringen. Das ist Seite 7. Auf den Seiten mit den Informationen stehen ja noch viele zusätzliche spannende Erklärungen, aber ich glaube, die sind alle so selbsterklärend, wenn man sie liest. Da möchte ich jetzt nicht das wiederholen, was auf den Seiten steht, sondern eher mit eigenen Worten nochmal beschreiben, wie sich die Situation entwickelt hat. Wir haben im Eigenkapital mit 67 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert, wenn Sie so wollen. Das ist natürlich wunderbar. Insbesondere die unrealisierten Gewinne auf langfristige, hochqualitative Anlagen sind stark gestiegen. Das ist eine Folge des Zinsverfalls und den habe ich jetzt bisher noch nicht im Detail erwähnt. Wir haben im ersten Quartal eine Reduktion der Zinsen im Euroraum um rund 50 Basispunkte gesehen. Das heißt, Sie können sagen, der wichtigste Referenzzins für uns ist diese sogenannte Euro-Swap-Curve. Und der 10-Jahres-Swap-Zinssatz war am 1. Januar bei rund 1% und der ist zum 1. April bei 0.5%. Ich habe jetzt etwas gerundet, aber das beschreibt einfach den Effekt. Das heißt, Sie können sagen, in Europa haben sich die Zinsen von einem niedrigen Stand halbiert. Das ist für jemanden, der im Geschäft der langfristigen Zinsen ist, schon eine Herausforderung. Ich meine, wenn Sie sich den Bund angucken, also das deutsche Parade Referenzpapier. Ich glaube, bis 9 Jahre ist der Zins unterhalb von Null oder erreicht die Nulllinie. Wir sind also im Feld der negativen Zinsen. Und das muss man managen. Ich glaube, dass wir da sehr gut durchkommen. Man sieht es, das steigende Shareholders Equity, dann sehen die fallenden Zinsen immer positiv aus. Wenn man dann auf Solvency II schaut, wo eben sozusagen durchmodelliert wird, was ist der Gesamteffekt von fallenden Zinsen auf die Gesamtbilanz eines insbesondere Lebensversicherungsunternehmen im PNC-Geschäft, würden Sie nicht so viel Bewegung sehen. Sehen Sie, dass der Effekt halt negativ ist, weil auch wenn wir sehr lange investieren, wir aus der klassischen Lebensversicherung immer noch Verpflichtungen haben, die halt so lang sind, dass man dafür keine passenden Investments kaufen kann. Und das wird das wird im Solvency II Ratio dann ausgedrückt, dass es bei fallenden Zinsen fällt. Und wir haben 11 Punkte Zins hier durch die Zinsbewegung im Wesentlichen verloren. Das ist eigentlich wenig, denn wenn Sie schauen, was wir zum Jahresende an Sensitivitäten für 50 Basispunkte und unfallende Aktienmärkte publiziert haben, hätten wir deutlich mehr fallen müssen und wir haben halt durch viele Risikomanagement-Aktivitäten dem entgegengewirkt. Ich muss allerdings auch hier sagen, das ist die Bewegung des Solvency II Ratios, insbesondere was, wenn Sie das mit Wettbewerbern vergleichen, ist immer kompliziert zu interpretieren und vergleichen. Wir haben jetzt in dem Quartal kein neues Eigenkapital oder über hybride Eigenkapital ähnliche Papiere herausgegeben. Und wir buchen auch schon immer für jedes Quartal die voraussichtliche Dividende aus unserem Solvency Ratio. Das heißt, wir sparen schon jedes Quartal für die Dividende, die dann, wenn Aufsichtsrat und Hauptversammlung dem zustimmen, dann zum Jahresende voraussichtlich gezahlt würde. und das sind immer die 50% vom erzielten Net Income. Das macht also bei uns im Solvenzratio schon 3 Punkte aus. Andere Wettbewerber sammeln die Quartal für Quartal und buchen sie dann einmal zum Jahresende ab. Insofern sind dann die Bewegungen unterjährig zwischen den verschiedenen Wettbewerbern höchst unterschiedlich. So, und mit der kurzen Einführung und in der Zusammenfassung, dass wir mit dem Start ins Jahr überzeugt sind, dass wir unseren Ausblick von 10,5 plus minus eine halbe Milliarde gut halten können und wir dann hoffen, dass wir weiter positiv überraschen können, wie wir das mit dem ersten Quartal, meine ich, getan haben. Und damit würde ich die Fragerunde eröffnen.
So, vielen Dank, Herr Wemmer. Wir geben jetzt noch die Anweisung wieder, wie man Fragen stellen kann.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Seien Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Noch einmal drücken Sie bitte Stern 1, um heute eine Frage zu stellen. Wir nehmen unsere erste Frage von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Wemmer. Herr Wemmer, Herr Atkins, 3 Fragen hätte ich insgesamt, ganz kurze. Erstens, Sie hatten auf die Lebensversicherung hingewiesen und gesagt, das verdient das Prädikat sehr gut. 6% minus bei den Beiträgen. Ist das eine Linie, die Sie auch für das gesamte Jahr sehen? Also wird dieser Umbau des Portfolios weiterhin Beiträge kosten? Zweite Frage, Sie hatten auf die Belastung in Korea hingewiesen. Sind da weitere Belastungen zu erwarten? Welche Belastung erwartet man in Taiwan? Und gibt es Geschäfte, die absehbar sind, wo Belastungen zu erwarten sind? Und die dritte Frage, Sie hatten außergewöhnlich hohe Realisierungsgewinne. Die Geschäfte seien schon im letzten Jahr abgeschlossen worden, haben Sie gesagt. Sind weitere Geschäfte abgeschlossen worden, die vielleicht im 2., 3. oder 4. Quartal dann schlagend werden? Danke.
Ja, Herr Flemig, wie immer sehr spannende Fragen. Freue ich mich sehr, Sie beantworten zu dürfen. Nein, wir wollen schon in der Lebensversicherung wieder auf Wachstumskurs umstellen. Ich glaube aber, im jetzigen Umfeld kommt es nicht darauf an, das größte Volumen im nächsten Quartal zu erzielen, sondern das größte Volumen langfristig in ein paar Jahren zu erzielen. Und ich glaube, man muss einfach die Stärke, die wir jetzt bilanztechnisch haben, die muss man mittelfristig nutzen und nicht für das größte Volumen im nächsten Quartal. Insofern sehe ich uns da auf einem guten Kurs, diese Mittelfristigkeit sehr gut erreichen zu können. Korea haben wir, wenn die Transaktion abgeschlossen ist, das mag im 2. Quartal passieren, das mag im 3. Quartal passieren, das hängt ja davon ab, wann die Regulator mit allen Prüfungen durch sind und sozusagen ihre Genehmigung für die Transaktion gegeben haben, erwarte ich 350 Millionen rund Einfluss auf das Nettoergebnis. Taiwan haben wir gestern publiziert, ist ein weiterer hervorragender Schritt in Richtung unserer Lebensstrategie, wird auch sozusagen die Solvenz entlasten, denn da haben wir ein Altportfolio verkauft und nicht die ganze Gesellschaft, also wirklich nur das traditionelle Geschäft. Wir fahren seit mehr als 5 Jahren in Taiwan ein sehr erfolgreiches fondsgebundenes Lebensversicherungsgeschäft und auch ein bisschen Risikogeschäft. Das Neugeschäft läuft in Taiwan grundsätzlich sehr gut und hat in den letzten Jahren sehr hohe Volumina erreicht und dieser Teil ist durch die Transaktion überhaupt nicht betroffen. Es geht also wirklich hier nur um den Verkauf eines geschlossenen Buches von Altreserven, die noch eine Restlaufzeit von 27 Jahren haben im Durchschnitt. Und diesen Teil haben wir verkauft. Daraus wird es auch eine kleine Belastung geben, aber das ist jetzt nicht wert, das weiter zu kommentieren. Die dritte Frage waren die realisierten Kursgewinne. Wir haben keine materiellen Forward Sales mehr offen stehen, die im zweiten oder dritten Quartal zur Realisierung kommen. Ist für mich aber auch ein guter Punkt, darauf hinzuweisen. Wir haben auch durch die hohen Schwankungen der Aktienmärkte im ersten Quartal kein hohes Potenzial für Abschreibungen aufgebaut. Es gibt ja die Abschreibungsregeln in IFRS sind ja etwas kompliziert. Man schreibt ab, wenn eine Aktie 20% unter Einkaufskurs gefallen ist oder wenn sie 6 Monate dauerhaft unter Wasser ist und 9 Monate dauerhaft unter Wasser ist. Und insofern könnte man ja nach dem schlechten ersten Quartal im Aktienmarkt überlegen, ob da sich einiges an Abschreibungspotenzial aufgebaut hat, aber da sehe ich bei uns keine großen Beträge auf uns zukommen im Moment.
Gut, erlauben Sie eine ganz kurze Nachfrage, Herr Wimmer?
Ja.
Korea, die 350 Millionen, laufen die nicht operative Ergebnis oder auch ins operative?
Das ist nicht operatives Ergebnis, weil das der Verkauf eines Aktienpaketes ist.
Ist klar.
Leider auch steuerfrei.
Okay. Danke, Herr Wimmer.
Vielen Dank. Wir kommen nun zu unserer nächsten Frage von Alexander Hübner von Thomson Reuters. Bitte schön.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, hallo, Herr Hübner. Alexander Hübner. Ich hatte jetzt den Namen gerade nicht verstanden, weil da so ein Piepsen in der Leitung war. Ich hätte 2 Fragen. Das eine schließt so ein bisschen an das Thema Korea und Taiwan an. Wir fragen uns, was Sie sonst noch so im Köcher haben, was sozusagen noch auf der Verkaufsliste steht. Es gab mal kürzlich Berichte und Informationen, dass Sie in Italien einen geschlossenen Bestand verkaufen wollen. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was sagen. Und das zweite ist TIMCO. Ich frage mich, ist das, was Sie fürs zweite Halbjahr in Aussicht gestellt haben, ist das eher ein Wunsch oder eine Erwartung oder eine Forderung an TIMCO, nämlich dass sich da mal die Trendwende einstellt?
Gut, also lassen Sie mich mit den Lebensgesellschaften und den Verkäufen anfangen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass jede unserer aktiv betriebenen Lebensversicherungseinheiten 10% ROE erreichen muss. Wir haben dazu eine Life Task Force gegründet, die intensiv mit jeder Lebenseinheit weltweit durchdiskutiert, wie erreicht man die 10%. Und Korea war so weit davon entfernt, dass die einzige Lösung der Exit war. Das für Taiwan war die Lösung, die machen sehr gut ihre 10% auf dem Geschäft, was sie seit 5 Jahren aktiv verkaufen, aber nicht auf dem Altgeschäft. Also haben wir uns von dem Altgeschäft getrennt. Und mit den größeren europäischen Einheiten, die unter 10 sind, haben wir sehr detaillierte operative Pläne ausgearbeitet, mit wie man dahin kommt. Und ich werde grundsätzlich nie kommentieren über zukünftige Verkäufe. Ich rede immer nur über Dinge, die wir abgeschlossen haben. Und ob Verkäufe in dem einen oder anderen Fall, ob jetzt klein oder groß, nötig sind, das wird sich dann noch zeigen. Für uns ist ganz klar, im Jahr 2018 soll auf der ersten Seite dieses strategische Chart mit den Kennzahlen für die Renewal Agenda stehen. 100% der Live OEs haben 10% ROE oder mehr. Das ist ganz einfach die Maßgabe. Gut, und PIMCO ist, ja, Wunsch, Anspruch, Forderung an das Management, aber auch realistische Erwartung von unserer Seite. PIMCO ist geht durch eine Veränderungsphase und wir müssen sagen, das Bill Gross-Thema ist wirklich abgeschlossen, auch wenn das ab und zu noch die Gazetten füllt mit seinen juristischen Eskapaden, ist das jetzt, hat das nichts mit dem Geschäft zu tun. Wir liegen ziemlich gleich auf mit den anderen Wettbewerbern, die im Active Managed Fixed Income Bereich tätig sind. Das ist ein Geschäft, was durch die Zinslandschaft auch im Umbruch ist. Und PIMCO muss sich dieser Veränderung auch stellen. Und ich glaube, das PIMCO Management ist gut genug, um das zu schaffen. Die waren bisher ein führendes Unternehmen im Fixed Income Bereich. Also warum sollte das nicht weiter so bleiben? Und wir sehen auch schon, wenn wir auf die Einzelwochen und Monate schauen, dass sich das Bild deutlich aufhält. Es ist jetzt nicht so, dass wir einfach jetzt jeden Tag Abflüsse sehen, sondern wir hatten auch jetzt wieder im ersten Quartal, war der Monat Februar positiv. Und das zeigt ja, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir im zweiten Halbjahr des Jahres dann nur noch positive. Gut, ich glaube, meine Antwort war schon zu lang.
Nee, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass ich noch auf laut bin.
Gut, und ich glaube, uns PIMCO wird uns auch mittelfristig wieder sehr viel Freude machen.
Okay, danke.
Wir kommen zu unserer nächsten Frage von Herbert Fromme von der Süddeutschen Zeitung. Bitte schön, Herr Fromme.
Ja, guten Morgen. Ich würde gerne wissen, warum in Italien dieser Rückgang im Umsatz festzustellen ist in der Schadenunfallversicherung und Allianz Worldwide Partners hat auch im Internal Growth minus 4,2%. Was ist da passiert? United Kingdom ebenfalls. Und schließlich würde ich in dem Zusammenhang vielleicht noch einen Satz zu dem wirklichen Brexit und Ihrer Reaktion von Ihnen hören. Also zuerst Worldwide Partners in Italien, warum Rückgang auch und bei Worldwide Partners vor allem auch im Gewinn, minus 92% und vielleicht noch einen Satz zum Brexit. Minus 72%, Entschuldigung.
Gut, Italien, der Rückgang im Umsatz ist einfach das Autoversicherungsgeschäft. Motor in Italien hat marktweit an Volumen verloren und ich habe jetzt die ersten Quartalszahlen im Markt noch nicht gesehen. Ich glaube aber, dass wir unseren Marktanteil gehalten haben, wenn nicht sogar leicht ausgebaut haben. Insofern bin ich bei dem Rückgang in Italien. Das ist mehr eine Folge der guten Schadenquoten im italienischen Markt, wo der Wettbewerb jetzt einen Teil an die Kunden zurückgibt. Damit ist auch die Schadenquote leicht schlechter geworden, ohne dass jetzt mehr Schäden passieren. Also das läuft sehr gut. AWP haben wir einen Rückgang in der Krankenversicherung. Das ist der Hauptteil für den Volumenrückgang. Und auch da ist die Schadenquote, das ist vielleicht jetzt noch eine interessante Anekdote. Der Zika-Virus hat unsere Schadenquote in der Reiseversicherung erheblich beeinflusst im ersten Quartal. Wir hatten viel Reiserücktritte deswegen und das hat die Schadenquote tatsächlich messbar beeinflusst.
Auf wie viel bitte?
Ja, ich glaube, das hat schon bei AGA hat das schon einen Punkt ausgemacht, was ich für so ein kleines Tier bemerklich finde. Denn das ist ja ein weltweites Geschäft. Und UK, wir ziehen uns aktiv aus dem Direct Motor Geschäft zurück. Das haben wir gerade jetzt im ersten in den letzten Wochen bekannt gegeben, dass wir zum 1. Juli das Direktgeschäft Motor einstellen werden. Und das ist der Rückgang des Volumens in UK. Brexit. Ja, das da kann ich mich nur denen anschließen, die da viel berufener zu sind, darüber zu sprechen. Ich glaube, es wird eine recht spannende Entscheidung und man wird, glaube ich, erst am Tag selbst sehen, ob es jetzt zum Verbleib von UK in der EU bleibt oder nicht. Für uns ändert sich jetzt erstmal als Versicherer gar nichts. Wir haben ja eine vollständig unabhängige Legal Entity im Land, betreiben das Geschäft daraus. Es wird dann mittelfristig sicher im Asset Management Bereich, muss man dann schauen, falls es zu diesem Brexit kommen würde, wie man gewisse Mutual Funds, die in England domiziliert sind und die zurzeit unter der europäischen Freedom of Service Act überall vertrieben werden, muss man dann schauen, wie man die separiert und unter welchem legalen System man dann die Fonds weiter vertreibt. Das wird dann für die Asset Management Industrie, würde das eine technisch komplizierte Herausforderung, aber geschäftsmäßig glaube ich jetzt weniger. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn England in der EU verbleiben würde, aber ich würde jetzt nicht auf den Ausgang dieser Wahl, dieses Referendums wetten. Waren das alle Ihre Fragen, Herr Fromme?
Ich habe nicht verstanden, warum die Aufgabe des Direktgeschäfts ab 1. Juli im ersten Quartal einen Rückgang in Großbritannien bedeutet.
Weil wir schon angefangen haben, durch Preiserhöhungen das Neugeschäft und die Erneuerungen deutlich runterzufahren. Entschuldigung, das habe ich nur halb erklärt.
Danke.
Vielen Dank. Unsere nächste Frage kommt von Madeleine Nissen vom Wall Street Journal und Dow Jones. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe ein Bündel verschiedener Fragen. Ich fange mit der einfachsten an. Korea Life, 350 Millionen. Sie hatten vorhin gesagt, das belastet das Nettoergebnis. Unser Verständnis war eigentlich, dass es das Vorsteuerergebnis belastet. Vielleicht können Sie das nochmal aufklären. Dann haben Sie sich ja recht zuversichtlich für PIMCO im zweiten Halbjahr geäußert. Allerdings das nicht so recht quantifiziert. Da würde ich mich freuen, wenn Sie das ein bisschen quantifizieren und vielleicht Zahlen nennen, ein bisschen auch mehr Speck zu Ihren Aussagen geben. Dann dritter Bereich, Pensionsfonds. Ich war gestern bei der Jahrespressekonferenz der BaFin. Da hatte Herr Grund sich sehr vorsichtig zu Pensionsfonds geäußert und gesagt, dass die noch stärker von den Niedrigzinsen belastet sind als die Lebensversicherer. Sie sind ja auch in dem Geschäft. Was bedeutet das für Sie? Wie werten Sie die Lage ein? Und ich weiß nicht, ob diese Zahl öffentlich ist, aber es würde mich interessieren, wie viel die Allianz eigentlich in Protektor einzahlt. Vielleicht können Sie mir da noch ein bisschen weiterhelfen. Und last but not least, einfach für mein Verständnis, Lebensversicherung, wie es aktuell bei Ihnen aussieht, wie viel Garantiezins bekommen eigentlich Neukunden bei Ihnen aktuell, wenn Sie eine Lebensversicherung abschließen? Danke.
Gut, das ist ein ganzes Programm. Ich glaube, wenn wir da durch sind, dann haben wir die Zeit aufgebraucht. Ich werde versuchen, sehr schnell zu sprechen. Gut, Korea Life, 350 Millionen Impact auf den Reingewinn. Da das ein steuerfreier Verlust ist, ist der Einfluss auf das Vorsteuer- und das Nachsteuerergebnis derselbe.
Ah, okay, danke.
Sind einfach 350 Millionen, die durch die Rechnung durchfließen. PIMCO kann ich Ihnen oder will ich keine Details geben, weil ich glaube, wir sind immer vorsichtig mit dem, was wir für die Zukunft prognostizieren, weil wir ja eigentlich positiv überraschen wollen und nicht aufgrund von Versprechungen bekannt werden wollen.
Aber Sie können ja gar nicht positiv überraschen, wenn man nicht weiß, was man erwarten soll, also außer, dass es wieder Nettozuflüsse geben soll.
Ja, das ist ja von dem Stand, was wir die letzten Quartale haben, eigentlich schon ein guter Trend. So, jetzt zu den Pensionsfonds und Niedrigzinsen. Die Pensionsfonds unterliegen, die freistehenden Pensionsfonds unterliegen nicht Solvency II. Das heißt, da ist bisher noch nicht durch die Aufsicht auch der gleiche Zwang ausgeübt worden, jetzt dafür zu sorgen, dass eben die langfristigen Verpflichtungen, die ja auch Garantiezinsen enthalten, durch langfristige Anlagen mit gleichem Zinssatz gedeckt sind. Darum sehen wir jetzt überall die großen Debatten rund um die Pensionsfonds. Da ist man halt bei einer Allianz Leben sehr gut aufgehoben, weil wir können die Verpflichtungen sicher bis zum Ablauf der Policen plus Überschussbeteiligung noch decken. So, jetzt, wie ist der Garantiezins bei uns aktuell? Bei den klassischen Versicherungen, die wir immer noch verkaufen, aber ich gebe kann Ihnen, liegt der bei 1,25%. Das ist der deutsche gesetzlich maximal festgelegte Garantiezins, den alle Wettbewerber benutzen. Wenn Sie auf unsere neuen Produkte eingehen, dann bieten wir eigentlich nur eine Beitragsgarantie. Aber da diese Policen ja in dem allgemeinen Topf liegen insgesamt unserer erwirtschafteten Zinsen, nehmen alle Policen, ob sie jetzt eine Garantie von 3% haben, 1% oder 0%, die partizipieren alle im gleichen Return-Topf. Nur dass, und wir produzieren über knapp 4% Zinsertrag pro Jahr. Und die von den 4% partizipieren alle, die hohen Garantien haben, die kriegen den Teil halt fast ausschließlich als Garantie gutgeschrieben, die anderen eben stärker als Gewinnbeteiligung. Insofern ändert sich jetzt auch bei niedrigen Garantiezinsen jetzt im Gesamtreturn, den Sie als Kunde bei der Allianz Leben bekommen, nichts.
Darf ich in dem Zusammenhang ganz kurz nachfragen, inwieweit Zinsänderungsrisiken für Sie ein Thema sind?
Das Zinsänderungsrisiko ist ja genau das, was Solvency II misst. Wenn die Zinsen fallen und sich das Solvenzratio dann nach unten verändert, das ist genau der Maßstab für das Zinsänderungsrisiko. Das haben wir, glaube ich, wir sind, die Allianz Leben hat ein deutlich höheres Solvenzratio als die Gruppe. Insofern sind wir da sehr, sehr gut gewappnet. Mhm. Gut, und bei Protector, da die Marktanteile, ich glaube, das war vor 10 oder 15 Jahren, kann ich Ihnen jetzt das genaue Datum nicht aus dem Kopf sagen, sind die damaligen Marktanteile genommen worden, um die Einzahlungen in Protector festzulegen, falls es dann zu einem Protector-Fall kommen sollte. Das heißt, die Allianz müsste so um die 17% liegen. Das war unser damaliger Marktanteil.
Und das erhöht sich eigentlich nicht, oder erwarten Sie, dass sich das möglicherweise erhöht, weil auch die Risiken offenbar gestiegen sind durch das Niedrigzinsumfeld? Dass man mehr einzahlen muss?
Nein, also die 17% bezieht sich auf, wenn ein Unternehmen in Probleme kommt und es wird zum Protector-Fall erklärt, muss, und sagen wir mal, das Unternehmen braucht dann einen Kapitaleinschuss von 50 Millionen Euro, dann müssten wir 17% davon zuschießen als Allianz. Aber im Moment ist der Protector voll eingezahlt, das heißt, der hat schon genug Geld, um die ersten paar kleineren Fälle abzuwickeln, ohne dass jemand zahlen muss. Gut, ich glaube, wir haben noch Vielleicht eine letzte Frage.
Unsere letzte Frage heute kommt von Jonathan Gould von Reuters. Bitte schön.
Ja, hallo, es ist Jonathan Gould von Reuters. Es war nur eine kurze Frage und es geht um die Brexit und die Kapitalanlageseite. Ich wollte nur fragen, ob Sie irgendwelche Absicherungen oder Vorbereitungen unternommen haben für Ihre Anlagen in Großbritannien oder Europa in Vorbereitung für ein möglicher Brexit. Danke.
Ja, wir halten ja unsere Verpflichtungen und die Investments fast ausschließlich währungsgematcht. Wir haben daher darauf geachtet, dass wir keine offenen Positionen gegen das Pfund haben, sondern dass wir da nur Matching haben. Ansonsten würde ich sagen, kann man sich nicht vorbereiten, weil wenn der Ausgang 50-50 ist, dann ist das eine reine Wette, auf welche Seite Sie sich vorbereiten wollen, dann ist das wie Münze werfen. Und daher haben wir keine weiteren Aktionen in unserem Investmentportfolio vorgenommen.
Okay, vielen Dank.
Danke.
So,
und allen einen schönen Tag.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir freuen uns über Ihre Beteiligung und frohes Schaffen.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.